Ja, Herr Hägeli, herzlichen Dank für die Ausführungen. Es freut uns natürlich, dass wir da als Schweiz so weit oben sind in der Resistenz. Es freut uns auch zu hören, dass Ihre Prognosen uns noch lange tiefe Zinsen gewähren. Das ist sicher eine gute Situation für uns auf dem Immobilienmarkt. Ich möchte jetzt die anderen oder alle noch nach vorne bitten, dass wir mit dem Podium starten können. Dann kann ich Ihnen die beiden neuen Gesichter auch noch vorstellen. Herr Sturm muss ich Ihnen wahrscheinlich kaum noch vorstellen. Sie kennen ihn wahrscheinlich vom Fernsehen, von Publikationen, von Referaten. Er leitet eines der führenden Konjunkturforschungszentren in der Schweiz, die KOF der ETH, hat dort auch die Professur für Makroökonomie, forscht auch viel in diesem Thema. Und wir sind sehr glücklich, dass Sie heute bei uns sind und sind natürlich auch dann gespannt auf Ihre Ausführungen und auf Ihre Trefferquoten von Ihren Modellen. Dann freut es uns auch sehr, dass Herr Zanetti hier ist. Es ist toll, dass wir auch einen Vertreter von der Nationalbank dabei haben. Sie sind ja einerseits, haben Sie auch eine gewisse Einflussnahme, wie gut die Prognosen Ihrer Kollegen werden, je nachdem, wie Sie an den Schrauben drehen. Ist auch interessant, um Ihre Sicht zu hören. Ich habe gesehen, dass Sie in Fribourg studiert haben und in Lausanne noch studiert haben, dann in Fribourg doktoriert haben und seit 1994 bei der SMB sind und seit 2008 den wichtigen Bereich eben Konjunktur leiten. Da sind wir gespannt dann auch auf Ihre Ansichten.
Danke für die Einladung.
Herr Lipp, in der Mitte muss ich ihn nicht mehr vorstellen. Sie kennen ihn alle aus dem SRF. Und ich muss sagen, wir sind immer ein bisschen stolz, dass er zu uns kommt, hier an die HWZ und dieses Podium moderiert. Besten Dank.
Ja, vielen Dank auch, Peter Ilg. Vielen Dank, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Ich glaube, wir haben wirklich ein interessantes, spannendes Thema. Es war mir eigentlich nicht bewusst, dass Ökonomen grundsätzlich Optimisten sind. Ich habe immer gedacht, nur die Börsenanalysten seien grundsätzlich immer optimistisch, der Banken. Aber offensichtlich sind es die Ökonomen auch. Und offensichtlich ist aber dieser Optimismus am Schwinden. Da können wir dann noch darüber diskutieren. Aber ich möchte eigentlich mal anfangen, doch jetzt von jedem von Ihnen wissen, welche Prognose machen Sie eigentlich für die Wirtschaft, Schweizer Wirtschaft 2020? Ich würde nämlich mal gern testen, gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen Ihnen oder gibt es eine Einheitsmeinung, gibt es eine Konsensmeinung hier? Denn wir haben ja hier 4 Top-Ökonomen. Es gab selten auf einem Podium so viel ökonomische Kompetenz. Die Frage ist, haben die alle jetzt die gleiche Meinung über die Schweizer Wirtschaft 2020? Denn der Untersuchungsgegenstand ist der gleiche, die Schweizer Wirtschaft. Also gut, Herr Sturm, Sie machen das ja immer regelmäßig, alle halbe Jahre kommt Ihre neue Prognose. Die aktuelle Prognose von Ihnen für das Schweizer Wirtschaftswachstum ist wie?
Es hängt ein bisschen davon ab, wie man das Wirtschaftswachstum messen möchte. Also wenn man die tatsächliche BIP-Wachstumsrate nehmen würde, dann gehen wir jetzt für diesem Jahr von 1,8% aus. Meine These ist, meine Kollegen werden sehr ähnliche Zahlen haben, weil letztendlich kochen wir alle mit den gleichen Zutaten.
Kochen alle mit dem gleichen Wasser. Also 1,8%, das sind jetzt aber noch diese Einnahmen aus den Sportverbänden mit drin, das muss man immer noch so ein bisschen relativieren. Ja. Das ist so, wir haben wieder Olympiade, glaube ich, und viele Sportevents, das gibt Einnahmen, das wird dann in der Schweiz dazugezählt. Wenn man das wegnimmt, wo sind wir dann, wenn wir also quasi nur wirklich die Wirtschaftsleistung anschauen?
Ja, tatsächlich, das macht heutzutage für die Schweizer Wirtschaft sehr viel aus, wie man mit diesen Sportaktivitäten umgeht. Für das vergangene Jahr 2019 haben wir in unserer Prognose, das ist immer noch eine Prognose, 0,8% drin. Das war aber ein Jahr, in dem es nicht solche Sportaktivitäten gab. Mhm. Korrigiert man dafür, sind wir bei ungefähr 1,4%. Mhm. Das laufende Jahr 2020, habe ich ja gerade gesagt, 1,8% ist die Prognose insgesamt. Wenn man korrigiert für die Sportaktivitäten, ist man wiederum bei 1,4%. Also mit anderen Worten, wir haben für diese Aktivitäten korrigiert 2 Jahre hintereinander mit einer sehr vergleichbaren Dynamik, die unterdurchschnittlich ist, aber nicht so schlecht, wie viele Leute sich das wahrscheinlich gedacht haben.
Also 1,4%, wenn man das rausnimmt. Jetzt wollen wir natürlich noch die Prognose der Nationalbank hören. Die Nationalbank ist in einer guten Lage. Sie kann ein bisschen rumschrauben. Genau. Sie kann den Franken ein bisschen stärker oder schwächer machen. Und schon ist die Prognose treffsicher oder wenig treffsicher. Aber was sagen Sie jetzt?
Wir geben keine genaue Prognose, keine Punktprognose bekannt. Und das hat auch mit dem Thema zu tun, das wir heute Abend besprechen. Die offizielle Prognose für das Jahr ist 1,5 bis 2. So sehr ähnlich.
Das ist noch gut, wenn man so eine Spannbreite bekannt, dann stimmt man, irgendwo ist man immer. Also 1,5 bis 2. Also das schreibe ich mir auf, damit ich es mir merken kann.
Aber das war aber im Dezember, vor der Aufwertung von Schweizer Franken und vor natürlich diesem Corona.
Da müssen wir dann noch darüber sprechen, ob wir das alles jetzt wieder korrigieren müssen. Aber wir bleiben noch mal schnell bei den alten Brot. Sie, bei Ihnen weiß ich gar nicht, ja, Swiss Re, machen Sie überhaupt eine Prognose für die Schweiz?
Also unser Heimmarkt ist sehr wichtig. Sie haben gesagt vorher, Herr Sturm, die Sportaktivitäten einen extrem großen Einfluss in den BIP. Ich bin Basler, FCB-Fan. FCB geht es nicht so gut. Von dem her wird Sie nicht erstaunen, Herr Lipp, dass meine Prognose von der Swiss Re, die ist viel tiefer. Also viel tiefer als 1,8 oder 1,5. Wir haben eine Prognose von 0,8% von 2020. Unmöglich. Hat nicht so mit dem FCB zu tun, hat mehr damit zu tun von der globalen Wirtschaftslage. Europa dümpelt vor sich hin. Der Handelskrieg mit China hält doch weiterhin an. Und drittens, der Fiskalimpuls in den USA, der dreht ins Negative. Und das spürt die Schweiz.
Wir sehen, bei der Swiss Re hat der Pessimismus voll durchgeschlagen, also 0,8%. Jetzt schauen wir noch die ZKB an.
Ja, die ZKB hat 1,2 mit den Sportanlässen. Ohne Sportanlässe wäre es ein bisschen tiefer, wobei wir denken, dass die überschätzt werden. Wenn wir schauen, diese Sportanlässe, also diese Großereignisse, eben Olympiade und Fußball, EM oder WM, dann waren sie im 2010, haben sie nichts ausgemacht und jetzt 2018 sollen sie ja so einen großen Einfluss haben. Deswegen sind wir der Meinung, 1,2 und ohne Sportanlässe vielleicht 1,0 oder 0,9.
So, jetzt haben wir also doch ein größeres Spektrum, also 0,8, 1,2, 1,4 und bei Ihnen so zwischen 1,5 und 2. Jetzt die Frage natürlich, die uns interessieren muss, weshalb gibt es diese großen Unterschiede? Doch relativ großen Unterschied, also vor allem bei Ihnen. Weshalb kommen Sie nicht alle zum gleichen Ergebnis? Was würden Sie sagen? Warum? Sind es die Annahmen? Sind es die Studien? Sind es die Daten?
Ich kann nicht für die anderen Institutionen sprechen. Ich kann nur für meine Institution sprechen. Natürlich, wir sind ein globales Unternehmen, wir schauen die ganze globale Volkswirtschaft an. Das macht natürlich Nationalbank und den KOF natürlich auch. Wir nehmen auch andere Risiken, betrachten wir. Ich denke, wir gehen das vielleicht sehr strukturell an, die Punktprognosen, und fragen uns, was hat sich wirklich verändert in der Weltwirtschaft, in der Schweiz oder in der Weltwirtschaft, und ist diese Veränderung gut genug, stark genug, dass es wieder zurückkommt zu einem Trendwachstum? Und unsere Antwort ist klar, nein. Handelskrieg, Fiskalimpuls negativ in den USA, Europa, knapp eine Rezession vorbei. 2020 wird nicht sehr viel besser gehen. Und das spricht meines Erachtens für ein tieferes Wachstum in der Schweiz als das der Konsens. Konsens ist bei 1,3%. Und wir sind gleich tiefer bei 0,8. Ja.
Nationalbank ist deutlich höher als der Konsens, merke ich jetzt, also 1,5 bis 2. Weshalb sind Sie so optimistisch?
Gut, zuerst möchte ich sagen, dass Herr Marmet hat mit diesem Bild aus der Konsensprognose richtig die Renommee der Ökonomen richtig kaputt gemacht. Vorher mit diesen, es ist wirklich schrecklich, diese Grafik. Ja. Deshalb muss ich betonen, dass die SNB nicht mitmacht bei der Konsensprognose.
Sie sind da gar nicht dabei, Sie sind quasi außer Konkurrenz.
Aber jetzt, Spaß beiseite, es gibt gute Gründe, wieso dann die Prognosen dann richtig oder falsch sein können. Und oft diese BIP-Zahlen sind wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Und es gibt sehr viel Fokus der Öffentlichkeit und auch der Presse über, ob wir jetzt 1,8, 1,7. Für eine Institution wie die SNB, es ist jetzt nicht so relevant. Deshalb geben wir auch eine Schere an. Es ist nicht so relevant, ob jetzt die Prognose, das Wachstum 1,5, 1,7 oder 1,9 sein wird. Das gesagt, größere Unterschiede jetzt zwischen dem, was wir haben und jetzt zum Beispiel die 0,8 sind wirklich, wirklich von Bedeutung. Und ich würde jetzt behaupten, wenn keine Revision der vergangenen Zahlen stattfindet, okay, wenn wir davon ausgehen, dass die vergangenen Zahlen stimmen, und das machen wir, das ist unsere Annahme, wir nehmen die offizielle SECO-Zahlen als Grundlage für unsere Prognose, dann ist die 0,8 unmöglich. Ja. Ist unmöglich.
Okay.
Ist nur unmöglich. Wir werden Ende Jahr etwa knapp 1% haben. Wenn Sie unterstellen, dass die Schweiz stagniert, Nullwachstum über die nächsten 4 Quartale, dann kommt schon ein BIP-Wachstum year on year von 0,4 oder so Prozent. Dann haben Sie etwa diese 0,4% der Sport-Events. Das heißt, ohne Wachstum haben Sie schon 0,8 garantiert. Aber niemand von uns geht davon aus, dass die Schweiz stagniert das ganze Jahr, nächstes Jahr.
Und Sie machen ja auch noch Konjunkturbefragungen. Also Sie nehmen jetzt nicht einfach nur diese SECO-Daten, die eigentlich alle zur Verfügung haben, sondern die Nationalbank macht bei Firmen, Hunderten von Firmen nehme ich an, auch so Stichproben. Das heißt, man unterhält sich mit den Firmen und schaut, wie geht's euch?
Ja. Also gegeben, dass die Renommee schon kaputt gemacht wurde, kann ich etwas sagen, noch stärker in die Richtung gehen. Weil ich denke, es ist eine gute Aussage, um eine Diskussion zu diesem Thema zu führen. Einmal war ich in Cambridge für eine Konferenz zum Thema Wirtschaftsprognose, Modelle und so weiter. Und mit mir war der Pressesprecher der Bank of England. Und die Bank of England war jahrelang unter harscher Kritik der Presse, weil die Prognose falsch lagen. Und irgendwann hat dann der Pressesprecher der Bank of England gesagt, schauen Sie, jetzt muss ich wirklich ehrlich sein, Prognosen können nur, per Definition können nur falsch sein. Wir müssen davon ausgehen, dass die Prognosen falsch sind. Und es gibt sehr viele gute Gründe, wieso die Prognosen falsch sind. Es gibt auch schlechte Gründe, muss man unterscheiden, aber es gibt sehr viele gute Gründe, wieso die Prognosen falsch sind. Und trotzdem sind sie enorm wichtig und enorm hilfreich. Jetzt, was war Ihre Frage?
Schon wieder vergessen. Nein, ich wollte noch fragen, doch noch schnell, weil Sie haben ja jetzt gesagt, das kann eigentlich gar nicht sein. Die sind
das kann nicht 8. sein.
Das kann eigentlich gar nicht sein. Würden Sie das auch so sehen, Herr Sturm?
Ich würde das genau so sehen. Also der sogenannte technische Überhang von diesem Jahr ist so hoch, dass man eigentlich das ganze Jahr kein Wachstum braucht, um überhaupt in so eine Größenordnung hinzukommen.
Weshalb sind Sie denn so negativ? Das muss irgendwie doch vom FC Basel überschwappen.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, auch der FC Basel wird es wieder besser gehen in 2020. Aber nein, also ich teile die Meinung überhaupt nicht. 0,8% natürlich ist tiefer als ein Trendwachstum in der Schweiz, ganz klar, ist tiefer als letztes Jahr auch. Man muss vergessen, dass wir jetzt ein paar Jahre vielleicht nicht mal so schlecht waren in der Schweiz, wie wir gedacht haben. Aber wenn es der Weltwirtschaft nicht gut geht, wenn die USA und unsere Prognose für die USA ist auch tiefer als Konsensus. Unsere Prognose für Eurozone ist tiefer als Konsensus. Wir erwarten keine Rezession für Europa. Wir erwarten keine Rezession für die Schweiz. Aber aus den ausgeführten Gründen, dass die Gangart der Weltwirtschaft ins Stocken kommt in 2020, das gibt mir dann schon den Anlass, dass es tiefer sein wird als der Konsensus.
Gut, wir sehen es.
Ich muss betonen, ich bin stolzer Besitzer von einer Ambri-Saisonkarte.
Okay.
Ich habe keine Gründe, um besonders optimistisch zu sein.
Okay, also auch. Gut, also die Nationalbank lässt sich nicht irritieren. Aber wir haben jetzt gesehen, wir haben also schon mal, das ist ja immer interessant, wir haben meistens eben, sagt man, 4 Ökonomen und 5 Meinungen. Wir haben schon ganz unterschiedliche Meinungen, obwohl die Datenlage eigentlich relativ ähnlich ist. Aber die Frage ist jetzt noch, Herr Mamet, muss uns das eigentlich interessieren? Ich meine, zwischen 1,5 bis 2 und 0,8, das ist wirklich eine große Differenz. Aber wenn wir so 1,2, 1,3, ist das überhaupt muss uns das überhaupt interessieren oder muss uns eigentlich nur interessieren, ist es positiv oder negativ, ist der Trend positiv oder negativ und sind wir unterhalb des Potenzialwachstums oder darüber, ja. Ist es nicht das, was uns interessieren ja. muss, die genaue Zahl hinter dem Komma, haben wir Medien, haben immer das Gefühl, wir müssen das genau ja. alles mitteilen, aber ist das wirklich wichtig? Also ist es wirklich wichtig, ob es jetzt 1,3 oder 1,2 ist oder macht das gar keinen Unterschied eigentlich?
Ich denke eben, ich wäre jetzt dazwischen drin, genau, weil ich glaube, dieser statistische Überhang, das ist das eine, aber wir werden Korrekturen sehen vom SECO. Von daher kann es trotzdem dann wieder tiefer gehen.
Ja, und da müssen man wir dann hat dann
diese Punktprognosen einfach und fixiert sich auf diese Punktprognosen. Aber eigentlich glaube ich, dass wir uns alle einig sind, dass wir lieber ein Range bekannt geben würden und nicht eine Punktprognose. Wir sind uns bewusst, dass eine Punktprognose in den seltensten Fällen eintreffen wird. Aber der Markt verlangt das eigentlich. Mhm. Man will doch diese Punktprognose haben, obwohl genau. wir uns bewusst sind, dass wir da einen großen Streubereich haben.
Sie sagen, der Markt verlangt, das ist überhaupt die Frage, weshalb brauchen wir überhaupt all diese Prognosen? Also weshalb... Sie haben ja ein ganzes Business, machen Sie nur mit den Prognosen eigentlich. Nee, also weshalb ist diese große Nachfrage nach Prognosen da?
Gut, erstmal, die KOF besteht nicht nur aus ihren Prognoseaktivitäten. Also das ist vielleicht, was die Öffentlichkeit stark wahrnimmt, weil das immer ein gewisses Interesse hat. Aber wir machen sehr viele andere Sachen.
Die Öffentlichkeit ein wahnsinniges
Interesse. Ja, aber die Wahrnehmung ist tatsächlich die Prognoseseite und unsere Umfragen. Also so wie die SMB die persönlichen Befragungen bei einigen Firmen macht, so machen wir schriftliche Befragungen bei einer viel größeren Stichprobe. Mit dieser Art von Daten können wir tatsächlich relativ gut den Finger am Puls halten. Und so verstehen wir auch besser als vielleicht die harten Zahlen, die immer mit gewisser Verspätung rauskommen, relativ schnell, wo die Wirtschaft jetzt steht. Leute wollen immer gerne wissen, wo sie stehen und wo die Reise auch hingehen könnte, weil sie planen in die Zukunft. Das ist wie mit der Wetterprognose. Auch ich gucke mir jeden Abend die Wetterprognose an, damit ich entscheiden kann, was ich morgen brauche, was für Klamotten ich anziehe, ob ich einen Regenschirm brauche und so weiter. Das ist mit einer Wirtschaftsprognose nicht anders. Die wollen eine Art objektive Einschätzung haben, von wo die Reise in etwa hingehen könnte, auch wenn man weiß, dass wenn der Prognosehorizont immer länger wird, es immer unklarer sein wird, ob diese Prognose hält.
Sie haben es auch gesagt, die Nachfrage nach Prognose ist groß. Wir brauchen das aber trotzdem nochmals, wenn man jetzt das angeschaut hat, was Sie gezeigt haben, dass die Prognosen immer zu optimistisch waren. Es hat eigentlich nie gestimmt. Soll man überhaupt noch auf Prognosen hören?
Nee, also die Prognosen haben eine Daseinsberechtigung, auf jeden Fall. Wir brauchen das für Steuerung der Geschäftstätigkeit, Geschäftsplanung, für die Steuerung, wo soll man Risiken eingehen, in welchen Ländern, in welchen Asset Classes. Auf der Asset-Seite zum Beispiel bei meiner Firma, der Swiss Re, oder dann auf der Underwriting-Seite, welche Versicherungsmärkte werden mehr wachsen. Das brauchen Sie, Punktprognosen. Ich denke, was wichtig ist eine große Prise von Bescheidenheit mit dem Umgang mit Prognosen. Aus diesem Grund haben wir und arbeiten sehr stark auch mit Szenarien. Wir haben ein Basisszenario, so denken wir, wird sich die Welt entwickeln. Es scheint es so zu sein, dass wir denken, es ist realistischer, dass mehr Pessimismus an sich am Tag wäre als Optimismus. Wir haben tiefere Prognosen. Ich denke, der Konsens ist eh immer falsch. Ob wir mit den Szenarien, Basisszenarien und alternative Szenarien, wie könnte die Welt aussehen, wenn es viel besser geht oder viel schlechter, dann sehen Sie auch, ob Ihre strategische Ausrichtung des Unternehmens und auch die Risikoappetit des Unternehmens, Risk-Taking, ob es eine andere Entwicklung der Wirtschaft auch verträgt. Das ist extrem
wichtig. Sie haben jetzt gesagt, Bescheidenheit, das hätte ich jetzt fast auch noch gebracht, weil es gibt, Klaus Wellershoff hat kürzlich ein Buch geschrieben mit dem Titel Plädoyer für eine bescheidenere Ökonomie. Und die These ist eigentlich, dass die Ökonomen sich viel zu wichtig nehmen, dass sie permanent eben Prognosen machen, dort, wo sie eigentlich gar nicht gut sind und dort, wo sie eigentlich gut wären, dass sie dort zu wenig präsent sind. Was ist die These dieses Buches, Herr Mahmet? Mehr Bescheidenheit der Prognostiker, vielleicht auch ein bisschen weniger Zahlen und so, ein bisschen weniger. Ich habe es nur gesagt, dass die Prognose für dieses Jahr Wirtschaftswachstum, es gibt ja schon Prognosen für das nächste Jahr, es gibt schon Prognosen für das übernächste Jahr. Kann man so etwas realistisch ernst nehmen? Dass die Prognose für 2021?
Na, ich finde schon, man kann sie schon ernst nehmen.
Das ist nicht einfach, wirklich Glaskugel.
Dass die Leute auch schauen würden, was sind die Annahmen dahinter. Mhm. Das habe ich versucht im Einstiegsreferat zu sagen. Wenn die Annahmen sich ändern, dann wird sich auch die Prognose ändern. Und die meisten nehmen dann die Prognose und denken, die gilt dann für die nächsten 3 Jahre. Aber wir sind ja in einer dynamischen Welt und die Prognosen ändern sich. Deswegen finde ich schon, es braucht die Prognosen. Es gibt viele Gründe, wieso der Markt dann eben Prognosen will. Sei das zum Beispiel die Pensionskassen, geht es darum, haben wir eine Umverteilung von jung zu alt, da brauchen wir irgendwelche Renditeerwartungen und die basieren dann wieder auf Konjunkturprognosen, genau. Auf Inflationsprognosen oder der AKW-Stilllegungsfonds. Sollen jetzt die Leute mehr einzahlen, oder die AKW-Betreiber, müssen die jetzt mehr einzahlen, da müssen wir Renditeerwartungen haben. Für also all diese Sachen brauchen wir
Prognosen. Die ganze AHV zum Beispiel beruht auf Prognosen. Wie hoch ist das Wirtschaftswachstum in den nächsten 20, 30 Jahren? Wie hoch ist das Lohnwachstum? Also die ganze AHV, unsere ganzen Sozialversicherungen basieren auf solchen Prognosen. Also es braucht offensichtlich Prognosen. Aber jetzt hat er vorhin gesagt, man muss die Prognosen manchmal auch wieder ändern. Und ich habe das Gefühl, Sie haben das größte Änderungsrisiko bei Ihrer Prognose, weil Sie so hoch sind und weil wir doch jetzt zwei Faktoren haben, die die Nationalbank tatsächlich oder eine wenigstens beeinflusst, nämlich der Franken ist plötzlich stärker geworden seit Anfangsjahr und doch eigentlich dramatisch bei 1,07, manchmal rutscht er sogar unter 1,07 und wir haben diese ganze Coronavirus-Krise, die sich jetzt offensichtlich weiterentwickelt. Heißt das nicht, dass Sie, wenn Sie schon relativ optimistisch waren, wenn man das jetzt sieht, dass Sie da zur Erkenntnis kommen müssen, dass Sie jetzt die schleunigst mal überarbeiten müssen, die Prognosen?
Also erstens nochmals, wir sind nicht besonders optimistisch, weil viele sind mit uns. Kopf ist 1,8, SECO ist 1,7 und so weiter. Die große Mehrheit sind in diesem Range. Die Bescheidenheit ist wichtig, auch bei uns. Und eigentlich die Zentralbanken haben das kapiert seit sehr lange, weil wenn man die Berichte und die Prognose der Zentralbanken anschaut, die große Mehrheit operiert mit Fundcharts, operiert mit Ranges, operiert mit ungenauen Prognosen. Und jetzt zu Ihrer Frage. Klar werden wir, jedes Mal, wir machen eine neue Prognose, werden wir dann diese Faktoren berücksichtigen. Aber dann, ob jetzt die Prognose, die interne Prognose von, sagen wir, von 1,9 auf 1,8 oder auf 1,7 geht, ist per se nicht so relevant. Was relevant ist, die Frage, ändert sich die Geschichte fundamental? Sind wir mit einer Welt konfrontiert, die ganz anders ist, als was wir uns vorgestellt haben? Müssen wir handeln? Ist die Geldpolitik, ist die Wirtschaftspolitik, die wir bis jetzt implementiert haben, noch adäquat? Und diese Frage sehr oft ist jetzt nicht abhängig von den Kommastellen. Es ist abhängig von der Geschichte, die wir uns vorgestellt haben, über wohin die Weltwirtschaft geht und die Fähigkeit der Schweizer Wirtschaft mitzumachen. Deshalb habe ich vorher gesagt, diese BIP-Prognosen sind Peak of the Iceberg. Die richtige Arbeit ist, was darunter liegt. Das richtige Fundament ist, was darunter liegt. Gut. Jeder kann kommen und sagen, ich habe eine Prognose. Jeder kann eine Prognose haben. Mhm. Die Frage ist, was darunter liegt. Gut.
Ich kann mit dem nur beipflichten, Herr Zanetti. Es ist sehr wichtig, was dahinter liegt. Und Prognosen, man soll sich überbewerten. Aus dem Grund sind wir auch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, das Wichtigste ist an sich die Frage, kann eine Volkswirtschaft einen neuen Schock absorbieren, ja oder nein, so wie ein Immobiliencrash? Geht es in eine Rezession rein, ja oder nein? Und da ist es nicht genau. So wichtig, ist 1,7 oder 1,4, 1,3. Gut,
also BIP-Prognosen muss man nicht unbedingt sagen. Ich frage Sie dann nachher noch, was Sie für eine Zins- und was Sie eine Frankenprognose Sie haben für Ende Jahr. Aber das behalten wir uns noch ein bisschen auf. Jetzt frage ich zuerst mal noch den Herrn Sturm, weil Sie, glaube ich, machen ja immer die Frühlingsprognose, die kommt, glaube ich, im März, oder? Also schon sehr bald. Also das heißt, Sie sind jetzt so langsam in diesem Prozess drin, wo Sie sich überlegen müssen wir irgendetwas korrigieren, ändern wir etwas? Können Sie da schon etwas sagen?
Gut. Natürlich beobachten wir die Wirtschaft jeden Tag. Ich meine, das ist unsere Aufgabe, aber es ist auch klar, dass für diese Punktprognosen oder zumindest um unsere Modelle wieder laufen zu lassen, wir letztendlich in ein vierteljährliches Rhythmus drinstecken, weil die Quartalsdaten halt im vierteljährlich rausgebracht werden. Also erst wenn die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung wieder eine neue Auflage erlebt, macht es für uns Sinn, um, so wie bei unseren Kollegen hier auch, um wieder tatsächlich neu anzufangen, sich neue Gedanken zu machen, über was für das nächste Vierteljahr unsere Prognose sein wird. Auch wenn wir natürlich so wie jetzt mit dem Coronavirus jedes Mal gewappnet sein müssen, dass sich das wieder schnell ändern kann. Mhm. Ja, das ist klar. Aber Sie haben recht, unser Prognosebetrieb fängt demnächst wieder an. Wir warten noch auf gewisse Zahlen und dann können wir in die März, die wahrscheinlich Ende März, glaube ich, veröffentlicht wird, wieder reingehen.
Das heißt, Sie können uns jetzt also noch nicht sagen, tendenzmäßig geht es nach rauf.
Tendenzen schon. Wir haben eigentlich bis vor 2-3 Wochen zurück, haben wir eigentlich überall Signale gesehen für die Weltkonjunktur, dass es allmählich aus dem Tal wieder rauskommen würde. Nicht rasant, nicht in ein großes Tempo, aber die Talsohle war erreicht. Also die letzten Indikatoren mit harten Zahlen, so gesagt, die waren verhältnismäßig positiv. Also positiver als zuvor.
Also im Herbst zum Beispiel.
Ja. Zum Beispiel. Mhm. Ja. Jetzt aber sind wir in einem Umfeld drin, wo wir alle nicht so richtig wissen, was der Coronavirus mit sich bringen wird. Bis jetzt war es so, dass der Coronavirus hauptsächlich in eine Zeit reingekommen ist, in dem in China sowieso relativ wenig produziert wird, wegen des Neujahr. Aber jetzt kommen wir in eine Welt rein, in dem es relevant wird und Produktionsprozesse vielleicht tangiert sind und wir jetzt wirklich Gedanken machen müssen, was die Konsequenzen sind. Und das ist jetzt ein Neuland und das wird uns die nächsten paar Wochen sicherlich beschäftigen.
Also eben, wir hören zum Beispiel, Apple kann die iPhones nicht mehr liefern, weil irgendwie in China das jetzt nicht kommt. Das heißt, solche Lieferketten könnten jetzt unterbrochen werden. Das hätte dann schon einen Einfluss auf Ihre Prognose. Also wenn zum Beispiel auch in Europa irgendwelche Fabriken stillstehen, weil sie keinen Nachschub mehr haben, dann hat das einen Einfluss.
Ja, natürlich, was die Leute erst diskutieren, ist der Tourismussektor, weil das ist sehr deutlich sichtbar, dass Hotels in China im Moment leer stehen, solche Geschichten.
Und aber auch
für
uns,
für die Weltkonjunktur, ist viel relevanter, was mit den Wertschöpfungsketten geschieht. Also wie sind die Produktionsprozesse? Und wenn da auf einmal ein ganz klarer Schnitt reinkommt, bis man das gelöst hat, das kann einiges an Zeit brauchen.
Sagen Sie noch etwas zum Schweizer Franken, weil ich nehme jetzt mal an, bei Ihrer Prognose gibt es auch Annahmen über den Schweizer Franken. Und welche Annahme war da drin jetzt bei der letzten Prognose und ändert sich das jetzt?
Ja gut, bei der Wechselkursprognose gehen wir meistens davon aus, dass der jetzige Wechselkurs die beste Ausgangslage ist für die zukünftige Wechselkurs, weil wir nicht wirklich genau den Wechselkurs prognostizieren können. Das lassen wir die Finanzmarktleuten, sage ich jetzt mal. Wir haben da also eine sogenannte Random Walk Assumption drin. Und da sind wir natürlich nicht von 1,07 ausgegangen. Da war tatsächlich etwas höher. Da war eher bei der 1,09 im Dezember, also in diesem Bereich. Und natürlich 2-4% Aufwertung hat potenzielle Konsequenzen. Was aber viel wichtiger ist für die Schweizer Wirtschaft, ist nicht der Wechselkurs selber, sondern wie das Ausland.
Also die globale läuft. Wirtschaft.
Die globale Wirtschaft, insbesondere Deutschland und Europa. Mhm. Wenn Deutschland gut läuft und wir eine Aufwertung haben, dann ist es viel besser zu verdauen, als wenn wir eine Aufwertung haben, während Deutschland nicht gut läuft. Ja, das ist eine viel größere Gefahr.
Herr Mamet, wie sehen Sie das bei der ZKW jetzt? Müssen Sie über die Prognosen gehen angesichts der neuen Entwicklungen seit Anfangsjahr?
Also wir waren in der ähnlichen Situation wie die KOF, die Situation, oder wie Herr Sturm jetzt die Situation geschildert hat. Wir haben gesehen, dass die Industrie sich erholt, also die globale Industrie, und dass es keine Ansteckungsgefahren auf den Dienstleistungssektor gibt. Wir waren unter dem Konsens. Unsere Prognose basiert, glaube ich, auf November 2019, und wir wären eigentlich jetzt dann bereit gewesen, unsere Prognosen nach oben zu revidieren. Jetzt kommt eben der stärkere Franken, das Coronavirus, und deswegen sind wir jetzt eigentlich
unentschlossen
gesprochen in der komfortablen Situation, dass wir unsere Prognosen da lassen können, wo wir sie schon mal angesiedelt
also
haben.
Aber nach oben
die Dynamik, die war vorhanden. Ja. Das hat wirklich gut ausgeschaut in den letzten Wochen von 2019 und Anfang 2020.
Also es wäre eigentlich ein positiver Trend gewesen, der allenfalls jetzt gebrochen werden könnte. Ja.